Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. In der vergangenen Folge haben wir uns angeschaut, welche Ängste haben Profis? Wie sieht die Karriere nach der Karriere aus? Sind sie alle gut vorbereitet oder gibt es da doch Ängste, die der eine oder andere mit sich trägt? Heute wollen wir ganz an den Anfang gehen und ich habe die Ehre, drei Gäste im Schnittstellenpass begrüßen zu dürfen. Ich habe drei Lehrer der Gesamtschule Bergerfeld in Gelsenkirchen, die natürlich auch eine Kooperation mit dem FC Schalke 04 haben und eine Sporteliteschule sind, zu Gast und wir reden darüber, wie die Jugendlichen auf ihre sportliche Karriere, aber auch auf ihre schulische und private Karriere vorbereitet werden. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich freue mich, euch Kevin Kessina, Evans Ankomakisi und Sebastian Husemann vorstellen zu dürfen und euch mitzunehmen in ein wirklich sehr interessantes Gespräch. In diesem Sinne kann ich nur sagen, viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich natürlich auch von euch zu hören. Meldet euch gerne über Instagram oder sonstige Kanäle oder schlagt mir mal vor, mit denen ich sprechen sollte. Jetzt heißt es viel Spaß beim Zuhören beim Gespräch mit den Kooperationslehrern des FC Schalke 04. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass und ich freue mich, weil es heute eine ganz besondere Folge wird. In der letzten Folge haben wir uns mit der Thematik beschäftigt, was passiert eigentlich nach der Profikarriere, welche Ängste haben Profispieler. Heute wollen wir mal ganz an den Anfang gehen und mit drei Männern sprechen, die in der ganz frühen Phase der Spieler bzw. der angehenden Profis den Weg mitgestalten bzw. ebnen, das auf der schulischen Ebene, aber auch auf der sportlichen. Und es geht tief in den Ruhrpott und ich freue mich, Evans Ankomakisi, Kevin Kessina und Sebastian Husemeier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Schnittstellenpass.
Ja, herzlichen Dank. Schönen guten Abend.
Ich freue mich.
Guten Abend, vielen Dank.
Gerne. Ich freue mich, dass ihr drei da seid. Ihr seid Lehrer an einer NRW-Sportschule, zudem noch an einer Elite-Schule des Sports. Was das genau ist, könnt ihr mir natürlich gleich selber erklären. Am besten wäre es aber, wenn ihr euch auch mal jeweils vorstellt, dass jeder auch mal ein bisschen die Stimme von euch zuordnen kann. Vielleicht fangen wir an mit Evans.
Ja, dann fange ich an. Evans Ankomakisi. Ich bin an unserer Schule ein sogenannter Athletiktrainer für den Bereich überwiegend im Grundschulwesen, aber auch die Schnittstelle zum Übergang im Jahrgang 5.
Herzlich willkommen. Dann gehen wir doch direkt ab an den Kevin.
Ja, schönen guten Abend. Kevin Kessina mein Name. Ich bin auch ebenfalls Lehrer an der Gesamtschule Bergerfeld, unterrichte die Fächer Sport und Biologie in der Sekundarstufe 1 und 2 und kümmere mich darüber hinaus um die Talente im Sekundarstufenbereich 1, heißt in den Jahrgängen 5 bis 10.
Herzlich willkommen. Und dann noch Sebastian.
Ja, Sebastian Husemeier, schönen guten Abend. Ich bin Deutsch- und Geschichtslehrer an der Gesamtschule Bergerfeld seit 2006 und auch Fußballkoordinator für die Fußballtalente in der gymnasialen Oberstufe.
Auch an dich ein herzliches Willkommen. Das klingt jetzt für viele natürlich wahrscheinlich erstmal verwirrend, hä? Drei Lehrer hier, aber es macht alles einen Sinn und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn ihr gleich von eurer Schule berichtet. Aber als erstes müsst ihr, wie alle anderen auch, durch den Agomat. Seid ihr bereit für den Agomat?
Ja.
Ja.
Okay, dann starten wir den Agomat.
Ago, Agomat. Ago, Agomat.
Okay, Agomat ist euch vielleicht schon ein Begriff. Es werden entweder oder Fragen sein. Ich habe jetzt ein paar mehr Fragen vorbereitet und dann machen wir einfach immer abwechselnd jeder eine Frage. Gehen wir dann diesmal rückwärts zurück. Sebastian, du fängst an, dann Kevin und dann Evans. Also jeder immer eine Frage. Okay, starten wir rein. Also, Messi oder Ronaldo?
Messi.
Bier oder Wein?
Wein.
Malle oder Ibiza?
Malle.
Last Minute Tor oder dominanter Sieg?
Last Minute Tor.
Rasen oder Kunstrasen?
Rasen.
Lieber ein Spiel im strömenden Regen oder bei glühender Hitze?
Strömenden Regen.
Champions-League-Sieger oder Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft?
Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft.
Spektakuläres Tor oder ein perfekt ausgeführter Teamspielzug?
Perfekter Spielzug.
Angriff oder Verteidigung?
Verteidigung.
Lieber im Elfmeterschießen gewinnen oder das Spiel regulär dominieren?
Dann lieber im Elfmeterschießen gewinnen.
Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Das Huhn.
Profi oder Amateur?
Mix Amateur.
Fallrückzieher-Treffer oder Bombe aus 30 Metern?
Fallrückzieher.
Schalke oder Dortmund?
Ganz klar Schalke.
Fußballspiele im Stadion live erleben oder gemütlich zu Hause vorm Fernsehen?
Ganz klar im Stadion.
Gut, dann haben wir, glaube ich, die meisten Fragen aus dem Agomat sehr gut beantwortet. Jetzt kann sich jeder ein bisschen wieder merken, wer die Stimmen waren. Ich fange gleich mal an. Wir haben hier eine ganz bunt gemischte Truppe. Es ist sogar ein DFB-Pokal U19-Sieger dabei, wenn ich mich nicht täusche, und deutscher Meister. Und natürlich aber auch Leute mit großer Expertise aus dem Amateurbereich. Dann die Einstiegsfrage, die ich fast allen stelle. Was ist denn Amateurfußball für euch? Darf sich gern einer als erstes melden?
Evans, leg los.
Okay. Ja, Amateurfußball ist eigentlich für mich jeden Sonntag aufs Neue immer wieder darauf vorzubereiten. 15 Uhr Anstoß, schöne kleine schnucklige Sportplätze, aber auch manchmal größere Stadien und ja, die Atmosphäre, ne? Zuschauer, die am Rand stehen, die nah am Spielfeld dran sind, komplett emotional dabei und ja, am Spielende dann doch mal das ein oder andere Kaltgetränk in Kombination mit etwas zu essen, ist für mich der Amateurbereich. Mhm.
Kevin, magst du es noch ergänzen? Du wolltest auch was sagen?
Ja, ich würde sagen, Amateursport, ja, bietet einfach so die Möglichkeit, die Gesellschaft miteinander zu verbinden, dass unterschiedliche Menschen ja, unterschiedlicher Herkunft oder mit unterschiedlichem Background einfach zusammenkommen, ob Banker, Jurist oder aber auch einfach der Arbeiter, dass man gemeinsam in der Kabine Zeit verbringt, hat Evans schon richtig gesagt, auf ein Ziel gemeinsam hinarbeitet und dann auch den Erfolg ja, zelebriert, am besten mit einem Kaltgetränk.
Bei mir dürft ihr gerne Bier sagen oder was ihr dann auch, auch immer trinkt. Sebastian, was ist Amateurfußball für dich?
Ja, heiße Diskussion, jede Menge Emotionen und einfach auch Spaß am Spiel.
Mhm. Und dann natürlich die erweiterte Frage, was ist dann der Profifußball für euch? Kevin, fang du vielleicht an.
Ja, Profisport, Profifußball zeichnet sich, glaube ich, aus, indem man alles gibt, dafür lebt, Prioritäten so verlagert, dass man ja, das sportliche Ziel erreicht. Ich glaube, auf viel Freizeit verzichtet, sich gesund ernährt, um dann ja bestmöglich zu performen auf dem Trainingsplatz, aber dann auch in den Spielen und das Ganze gerade im Fußball natürlich auch ja, gemeinsam mit den Mitspielern.
Kevin, wenn ich dich gerade dran habe, ich glaube, ich bin richtig, dass du sogar U19-Meister mit Schalke warst, also auch sehr nah am Profibereich warst. Wie hast du die Zeit ja vor allem in der U19 dann erlebt und Deutsche Meisterschaft etc. waren ja auch schon fast professionelle Strukturen.
Ja, das ist genau richtig. Ich durfte das erleben. Ich bin in der U19 Deutscher Meister geworden und davor DFB-Pokalsieger gemeinsam mit Manuel Neuer, mit Benedikt Höwedes, Ralf Fährmann, dann Deutscher Meister 2006. Und gerade in der U19 unter Norbert Elgert lernt man eigentlich schon, sich im Profisport aufzuhalten. Was gehört dazu? Wie verhalte ich mich? Wie oft muss ich trainieren? Wie hart muss ich dafür trainieren? Und ja, dabei hat er auch ganz klar Werte vermittelt wie Ehrgeiz, Disziplin. Und ja, dementsprechend, das war eine tolle Zeit. Ich war sehr nah dran und habe das genossen und kann ja, stolz darauf zurückblicken.
Total spannend. Werden wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ist ja schon auch was Besonderes, wenn man hier mal einen deutschen Meister im Podcast hat. Evans oder Sebastian, was ist für euch der Profifußball?
Ja, da steckt ja im Wort schon drin. Also das ist diese Professionalität, mit der eben halt Spieler diesen Sport betreiben und dann tatsächlich den kompletten Fokus darauf legen, alles andere ist dann erst einmal zweitrangig. Das ist gerade so im schulischen Kontext manchmal ein bisschen schwierig. Aber ja, vollstes Verständnis habe ich dafür, wenn eben halt Jugendliche sich das zum Ziel setzen und dann eben halt das als absolute Priorität ansehen.
Mhm. Evans, magst du noch was zum Profifußball sagen? Was bedeutet für dich Profifußball?
Also im Grunde genommen, was Sebastian und Kevin schon gesagt haben, gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Also beziehungsweise ist es eigentlich auch schon genau das gesagt worden, was Sie vorhin gesagt haben. Also ich schätze es auch mit der Hingabe, dass man wirklich tagtäglich auch das Ziel hier ausarbeitet und sehr viel investiert, aber auch auf sehr viel verzichtet. Das ist für mich dann auch noch die weitere Ergänzung zum Profifußball.
Mhm. Sebastian, ihr seid tätig an einer NRW-Sportschule und einer Eliteschule des Sports. Hol uns doch mal ab, wo ihr genau arbeitet und was es für eine Schule ist.
Ja, also das ist seit 2007 eine DFB-Eliteschule. Die Gesamtschule Bergerfeld existiert aber schon deutlich länger. Ist eine der ersten Gesamtschulen überhaupt in Nordrhein-Westfalen. Ist dementsprechend eben halt auch zunächst mal eine reguläre, gängige Gesamtschule mit einer heterogenen Schülerschaft. Und seit um die Jahrtausendwende, um 2000 herum, haben wir eben halt die Kooperation mit dem FC Schalke 04. Das hängt mit der räumlichen Nähe zum Verein zusammen. Tatsächlich liegt die Schule mehr oder weniger auf dem Vereinsgelände, wenn man so will. Man hat also direkt einen Blick auf die Veltins-Arena. Und da hat sich dann einfach, hat sich das einfach angeboten, dass man da zusammenarbeitet. Und seit 2000 sind vermehrt eben halt Jugendspieler von Schalke 04 an unserer Schule, werden bei uns unterrichtet. Und dementsprechend haben wir dann 2007 den Titel als DFB-Eliteschule erhalten. Und aktuell haben wir rund 50 Jugendspieler von Schalke 04, aber auch von anderen Vereinen, die wir eben halt unterrichten.
Mhm. Habt ihr nur Fußballer bei euch an dieser Schule oder sind da auch andere Sportarten vertreten?
Ja, wir haben als NRW-Sportschule eben halt auch noch andere Sportarten. Die sind allerdings nicht ganz so stark vertreten wie der Fußball. Dazu gehört Rudern und Judo.
Mhm. Vielleicht kann mich Evans auch nochmal abholen oder Kevin. Wie seht ihr den Unterschied oder beziehungsweise fangen wir mal so an. Wie habt ihr oder Kevin jetzt vielleicht auch auf dich bezogen, wie war das in deiner Zeit? Warst du auch schon auf einer sogenannten Elite-Schule des Fußballs beziehungsweise wie war denn die Schulzeit bei dir?
Ja, das ist eigentlich relativ witzig. Ich bin, kann man so sagen, eigentlich gar nicht losgekommen von unserer Gesamtschule Bergerfeld. Ich bin damals an ein Gymnasium gegangen in Gelsenkirchen, habe bei Schalke gespielt in der Jugend. Und dann kam Schalke auf die Idee, mich speziell fördern zu können, wenn ich dann die Schule wechseln würde. Und das heißt, ich bin dann 2001 selber als Schüler an die Schule gewechselt und habe dort schon das Programm nutzen können, was dann jetzt aber natürlich im Laufe der Jahre weiter ausgereift wurde. Die Bedingungen haben sich verbessert. Wir haben einen Sportmentor installiert. Wir haben Räume dazu gewinnen können. Ich habe so die Anfänge mitbekommen. Damals hatten wir dreimal in der Woche Training im Vormittagsbereich. Das war damals noch in der dritten und vierten Stunde verankert. Das haben wir jetzt ein bisschen nach hinten geschoben in die Stunden 5 und 6. Und ja.
Evans, wie würdest du denn insgesamt so eine klassische Förderung in so einer Schule beschreiben? Also was passiert denn da? Kannst du uns vielleicht abholen und uns vielleicht mal sagen, wie so ein typischer, ein Tag ist vielleicht schwierig, aber wie so eine typische Woche jetzt für einen Schalker-Spieler aussieht, sagen wir mal aus der U19?
Okay, da denke ich, da können gleich Sebastian und Kevin sicherlich ein bisschen mehr dazu sagen, weil ich fange ein bisschen auszuholen in dem unteren Bereich. Also ich bin in dem Sinne ein motorischer Bewegungstrainer, Vielseitigkeitstrainer. Ich bin schon recht früh in den Grundschulen und versuche da im Bereich des Sports in 4 Kooperationsgrundschulen, die wir haben, den Sportunterricht so zu optimieren, dass wir halt noch mehr Bewegungstalente haben. Also ich ebne die Basis für die Kinder, vielleicht die Vermittlung zu Vereinen, sei es jetzt Fußballvereine oder den anderen Zielsportvereinen, die wir haben, und versuche da den Grundstein zu legen, der vielleicht auch in den letzten Jahren in gewissen Bereichen danach einfach zu kurz gekommen ist.
Okay, spannend. Sebastian, kannst du uns da vielleicht nochmal dann abholen, wie dann so eine Woche aussehen würde bei einem U19-Spieler?
Ja, die ist ziemlich vollgepackt. Also so ein U19-Spieler, der macht eigentlich 2 Jobs, wenn man so will. Ne? Einmal die sportliche und dann eben halt die schulische Ausbildung. Ja, das beginnt montags morgens. Wir haben ja Spieler, die auf unterschiedlichem Wege zu uns kommen. Wir haben Internatsspieler, das heißt, die sind eben halt in der Nähe der Schule in Internaten untergebracht. Wir haben aber eben halt auch Fahrdienstschüler, die werden dann mit dem Fahrdienst vom FC Schalke 04 zur Schule gebracht, müssen also morgens schon sehr, sehr früh raus. Und ja, die kommen dann morgens bei uns an, genießen dann erstmal den regulären Unterricht. Dann die U19, die hat dienstags und donnerstags in der 5. und 6. Einheit Vormittagstraining. Da gehen die Jungs dann eben halt rüber und dementsprechend müssen die dann auch in den Kompensationsunterricht. Das heißt, die Stunden, die für das Training halt entfallen, die werden an anderer Stelle nachgeholt. Dann gibt es auch noch speziellen Förderunterricht in den Hauptfächern. Ja, die müssen die eben halt auch besuchen. Dann haben die eben halt im Nachmittagsbereich das ganz normale Vereinstraining und am Wochenende dann eben ihren Spieltag, ne, müssen den dann entsprechend bewältigen. Also das ist schon ein volles Programm.
Du hast gerade Kompensationsstunden angesprochen. Wie viele Stunden verliert denn ein Juniorenspieler von diesem klassischen Unterricht? Und vielleicht auch noch eine Frage dazu. Also ich verstehe jetzt auch schon richtig, dass bei euch auch Schüler in der Klasse sitzen, die zum Beispiel gar keinem Sport nachgehen, also die dann zusammen mit den Leistungssportlern zusammen unterrichtet werden.
Das ist richtig. Also kommt drauf an, von U16, U17, die trainieren eben halt an drei Vormittagen in der Woche, U19 eben an zwei Vormittagen. Das heißt, U16, U17, die verzichten dann auf 6 reguläre Stunden, U19-Spieler auf 4 reguläre Stunden. Und das wird dann in der Regel mit einer 2:1 Kompensation aufgefangen. Mhm. Dann haben wir aber eben halt auch noch Nationalspieler bei uns, die dann zu Länderspielmaßnahmen müssen und da natürlich eine ganz, ganz viel Unterricht versäumen. Dann haben wir aktuell auch einen Profi mit Asan Oedraego, der verpasst noch mal ein bisschen mehr Unterricht, weil der seine Trainingseinheiten eben halt auch im Vormittagsbereich hat. Und das muss eben halt auch entsprechend kompensiert werden. Mhm. Genau, und dann haben wir reguläre Schüler bei uns natürlich, die mit den Jungs die Schulbank teilen. Was war jetzt genau deine Frage dazu?
Die würde jetzt genau kommen. Habt ihr das Gefühl, dass es für die manchmal auch ein bisschen schwer ist oder halt, dass es auch ja gefühlt ein bisschen ungerecht ist, dass die anderen die Sportler jetzt zum Beispiel so viele Vorteile haben? Du hast jetzt gesagt, okay, die müssen alles nachholen, aber ja, manchmal ist es vielleicht schwer einzuschätzen, auch für jemanden, der dann quasi ganz regulär den Unterricht wahrnimmt und merkt, okay, mein Klassennachbar ist aber eigentlich die Hälfte der Zeit nicht da.
Ja, das ist natürlich so, dass das auch nur wieder mal zu Diskussionen führt und da müssen wir dann entsprechend vermitteln, müssen dann auch mal so einen Alltag von einem Leistungssportler aufzeigen, um zu erklären, wieso, weshalb, warum der Tagesablauf dann unter Umständen anderer ist als von regulären Schülern. Klar bekommen die Leistungssportler an der einen oder anderen Stelle Vergünstigungen, aber da geht es eben halt darum, tatsächlich zu kompensieren. Ja, also letzten Endes Dinge aufzufangen und das sind also keine Geschenke in dem Sinne. Und das verstehen dann in der Regel die Regelschüler eben halt auch, wenn man das entsprechend kommuniziert.
Mhm. Kevin, vielleicht dann auch nochmal eine Frage an dich. Wie hast du das Standing der Fußballspieler so wahrgenommen als Schüler damals? Du warst bei Schalke, auch im Vergleich vielleicht zu anderen Sportarten. Der Fokus in Deutschland ist ja schon brutal groß auf den Fußball im Gegensatz zu Leichtathletik, anderen Sportarten, aber das ist natürlich auch klar, dass da viele Sportler auch ganz, ganz viel trainieren, ganz, ganz viel investieren, aber am Ende des Tages wahrscheinlich nur ja einen Bruchteil davon der Aufmerksamkeit kriegen, aber auch am Ende des Tages wahrscheinlich auch finanziell, wenn sie es in den Sprung schaffen.
Ja, eigentlich ähnlich, wie Sebastian das schon gerade gesagt hat. Ein paar Schüler verstehen das, ein paar Schüler verstehen es nicht. Und es ist einfach ein Fulltime-Job. Es kommt einiges auf die Spieler zu. Das war früher bei mir auch schon so der Fall. Ich hatte das Glück, ich durfte zu Hause weiter wohnen, bin dann morgens aber zur Schule um 7 etwa raus aus dem Haus, dann zur Schule und kam dann abends um 21 Uhr wieder zurück. Das ist natürlich ein langer Tag, aber jetzt haben wir natürlich auch andere Schüler, die von weit her aus Magdeburg oder so schon zu uns an die Schule kommen, im Internat dann unterkommen und ihre Familie auch gar nicht sehen können. Und wenn man das so den Schülern einfach so ein bisschen auch klar macht, dass sie auch einiges einstecken müssen, dann erfährt man da schon großen Zuspruch und dann können sie das auch nachvollziehen.
Hm. Welchen Stellenwert, das frage ich dich wahrscheinlich, Evans, welchen Stellenwert hat denn der Fußball bei euch im NRW auf Schalke? Ich war natürlich auch schon ein paar Mal da, aber Ich glaube, viele, die jetzt hier aus dem südlichen Bereich kommen, können das gar nicht richtig nachvollziehen. Ich hatte schon das Gefühl, dass es nochmal anders war.
Ja, definitiv. Also ich glaube, jetzt in NRW oder speziell bei uns im Ruhrgebiet ist der Fußball eigentlich der Mittelpunkt. Und ja, der Alltag wird danach gerichtet. Nehmen wir es mal jetzt bei uns aus dem Ort, wie die Spiele sind. Da wird logistisch eigentlich schon geguckt, wie kann man das am besten handhaben. Also ich glaube, der Fußball hat hier bei uns in NRW oder gerade im Ruhrgebiet einen absoluten Stellenwert. Aufgrund dieser Dichte, die auch ist, von den einzelnen Städten. Und ich glaube, in jeder Stadt haben wir, ja, ich würde sagen, eine Gleichzahl an Fußballverrückten Menschen, die wirklich sehr viel investieren im privaten Bereich, im Freizeitbereich und ja, aber auch auf dem Amateur- oder halt auch auf dem professionellen Bereich.
Ich will jetzt niemanden zu nahe treten mit der Frage, aber ich glaube, ihr seid alle drei Schalker-Fans, oder? Oder?
Ja.
Okay. Wie ist die Liebe zustande gekommen? Kevin, bei dir gehe ich davon aus, das war dadurch, dass du dort gespielt hast. Evans und Sebastian, wie kam die Verbundenheit zum FC Schalke 04?
Also bei mir ist das so ein Familiending. Also es gibt keinen in meiner Familie, der jetzt Fußballfan wäre und dann aber kein Schalke-Fan. Also das ist komplett blau-weiß. Meine Familie kommt hier aus dem Ruhrgebiet, aus Oberhausen. Und dementsprechend bin ich mit nichts anderem groß geworden.
Evans, ja, bei dir? Tatsächlich war es bei mir der erste Stadionbesuch. Also mein Opa war leidenschaftlicher Schalke-Fan und hatte mich dann damals mit ins Parkstadion mitgeschleift. Und dadurch war ich dann schon sehr blau-weiß infiziert und hatte dann auch dann für mich die Möglichkeit, auch noch im Jugendbereich dann auch da Luft schnuppern zu können bei Königsblau. Und seitdem bin ich wirklich seit Tag 1 halt Schalke-Fan.
Okay. Ja, also ich kann allen nur empfehlen. Ach, Kevin, dich wollte ich natürlich nicht außen vor lassen, bitte.
Ich hätte jetzt eigentlich nur nochmal das unterstrichen, was du gesagt hast, ne? Ich glaube einfach, wenn man selber jahrelang das Trikot tagtäglich sich übergestreift hat, ob fürs Training oder aber auch fürs Spiel, da entsteht etwas einfach so eine Beziehung und gleichwohl dann aber auch, ja, meine Familie ist auch einfach durchweg blau und weiß und deshalb haben diese beiden Komponenten das natürlich auch so gefördert.
Ja, ich kann jedem Zuhörer nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf jeden Fall mal in die Veltins Arena zu gehen, auf Schalke zu gehen. Es ist wirklich ein Erlebnis und ja, man spürt einfach, dass da was ganz Besonderes ist und dass das nicht ein 0815-Verein ist, ja, auch wenn es jetzt aktuell eine schwere Zeit ist, aber wir wollen gar nicht so in die Tagesthemen gehen. Ihr drei seid Lehrer. Ich würde von euch gern wissen, wie ihr die Entwicklung der Jugendlichen aktuell wahrnehmt, ob ihr da irgendwie große Veränderungen zu den vergangenen 10 Jahren vielleicht ja wahrnehmt, aber auch auf dem Fußball. Habt ihr das Gefühl, die Fußballer verändern sich? Gibt es da irgendwas, was ihr beobachtet habt? Kevin, du darfst gerne mal anfangen.
Ja, man merkt natürlich schon paar Unterschiede. Ich glaube einfach, dass immer mehr auf die Jugendlichen eintrifft, ob das jetzt auf die Regelschüler ist oder aber auch auf die Fußballer, gleichwohl, gleich viel, glaube ich. Ganz, ganz viele soziale Medien, aber auch wenn erfolgreiche Fußballer ja so einfach ihr Leben bestreiten, kommen ganz, ganz früh die Berater ums Eck und möchten dann sich um die Spieler kümmern, möchten denen sämtliche Aufgaben abnehmen. Gleichzeitig ist das aber auch so im Verein. Der Verein versucht den Spielern eigentlich einiges abzunehmen, sodass sie sich wirklich nur auf die Leistung konzentrieren müssen. Und das merkt man dann hier und da natürlich auch in der Schule. Sie sind es gewohnt einfach, okay, alle kümmern sich um mich, alle tun und machen. Da kann ich mich so ein Stück weit zurücknehmen, ein bisschen bequemer werden vielleicht und einfach nur auf das Ziel hinarbeiten, auf dem Fußballplatz alles zu geben. Und das merken wir als Lehrer hier und da dann auch einfach, dass es schwieriger wird, vielleicht die Schüler ab und an zu motivieren. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, durch die eigene Biografie weiß ich, was dahinter steckt und manchmal fällt es auch ein bisschen schwieriger, ne? Also mancher Lehrer meint, wenn Spieler verletzt sind, dann können sie doch ein bisschen mehr in der Schule machen und da ja dann vielleicht durch eine positive Leistung mehr auffallen. Nein, dem ist einfach nicht so. Ein Fußballer möchte, dass es in der Schule läuft, dass es aber auch auf dem Platz läuft. Nur so fühlt man sich wohl, kommt in so einen Flow-Zustand und kann dann auch gute Leistung bringen.
Mhm. Sebastian, wie siehst du das?
Ja, das würde ich definitiv auch so unterstreichen wollen. Also man merkt den Jungs das ganz einfach an. Wenn es sportlich läuft, dann fällt das Schulische auch nicht mehr ganz so schwer. wenn dann Verletzungen eintreten, dann fangen die Jungs eben halt an zu hadern und sich Gedanken zu machen. Und das wirkt sich dann tatsächlich auch aufs Schulische aus, was der Kevin gerade beschrieben hat mit der mangelnden Selbstständigkeit. Ja, das stelle ich so im 11. Jahrgang auch noch ein Stück weit fest, aber so gegen 12, 13 hin wird es dann auch, werden die Jungs da auch deutlich souveräner und eigenständiger, das muss man schon sagen. Mhm. Und insgesamt so von der Entwicklung in den letzten Jahren stelle ich da auch eine größere Ernsthaftigkeit, zumindest bei den älteren Spielern, fest, was das Schulische angeht. Das ist eigentlich so ganz positiv von der Entwicklung.
Okay, sehr spannend. Evans?
Ja, also auch nur zusätzlich hinzuzufügen, was die beiden jetzt schon gesagt haben. Ich glaube jetzt gerade auch im Allgemeinen durch diese Social-Media-Welt, auch durch diese Hochgeschwindigkeitsgesellschaft, die wir auch aktuell haben, ist es so, dass ja man halt ständig einen Druck hat. Ne? Also jetzt gerade aus schulischer Sicht hat man natürlich dann vielleicht den Plan A und Plan B dann zur Hand und beide müssen so gut wie möglich halt funktionieren. Ich glaube, das ist jetzt, was sich großartig verändert hat, vielleicht im Verhältnis zu den letzten Jahren, da hatte man vielleicht nur einen Masterplan für sich in der Tasche und ja, heute ist es dann so, dass man eigentlich beide Pläne so gut wie es geht durchziehen zu müssen.
Mhm. Um da vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf zu gehen, ich habe im Internat ja gearbeitet, diese Thematik auch schon ganz oft besprochen, weil ich das sehr, sehr schwierig empfunden habe, dass die Jugendlichen so viel erledigt bekommen, so viel Unterstützung bekommen. Ich verstehe das natürlich, dass sie diese auch brauchen, aber wenn man sieht, wie wenig das schaffen am Ende des Tages und wie natürlich dann auch am Ende des Tages diese Unterstützung von einem Tag auf den anderen, wenn der Vertrag ausläuft, abfällt oder nicht mehr da ist, da ist natürlich die Frage, ist es gut? Vielleicht nochmal Kevin, wie hast du das denn in deiner Zeit als Jugendspieler erlebt? Also vom Verein her wird ja schon immer sehr, sehr viel gemacht. Jetzt kommt vielleicht noch dazu, und es war vielleicht in den Jahrgängen von dir und von mir, ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander, war das ja noch nicht so ein Riesenthema, dass jeder zum Beispiel auch einen Ausrüstungsvertrag hatte, dass die Berater die ganze Zeit da waren. Das ist natürlich ja auch schwierig, sowas zu handeln. Wie ging es dir denn damit?
Ja, das stimmt. Ich glaube, ja, da ist noch nicht so viel auf uns eingeprasselt, aber die Berater war natürlich schon da. Ich kann mich erinnern, ich war U15 Nationalspieler und dass dann auch Berater von einer großen Firma schon bei mir auf einmal im Wohnzimmer saßen und mich gerne unter Vertrag nehmen wollten. Wir hatten damals aber als Familie gemeinsam entschieden, ich brauche keinen Berater, weil dann eigentlich feststand, ich möchte gerne die schulische Ausbildung mit dem Abitur absolvieren in Gelsenkirchen und gleichzeitig dann auch auf Schalke weiter Fußball spielen. Aber so damals habe ich natürlich auch schon gemerkt, ne, die Betreuer ums Team herum, die haben die Trikots aufgehängt, die haben einem die Schuhe hinterhergetragen. Man musste sich trotzdem, würde ich sagen, schon damals um wenige Dinge kümmern und konnte sich eigentlich schon auf die Leistung fokussieren.
Mhm. Glaubst du, das ist ein Problem? Also, weil, ich weiß es nicht, du kannst mir vielleicht auch noch kurz dazu sagen, wie ist denn bei dir fußballerisch weitergegangen? Wie war denn die Zeit nach deiner Zeit bei Schalke, also auf Schalke? Das war natürlich wahrscheinlich auch auf einmal was ganz anderes dann.
Ja, definitiv. Ich habe 2 Jahre nach der A-Jugend noch bei den Amateuren gespielt unter Mike Büskens und Sven Kmetsch. Dann ist es leider ja nicht weitergegangen in den Profibereich. Ich hatte kurz liebäugelt, nach FC Schaffhausen zu wechseln. Es hatte sich leider kurzfristig zerschlagen und dann stand ich auf einmal da. Ich hätte irgendwie in der Regionalliga weiterspielen können, aber das ist ja nicht alles und auch nicht auf Dauer. Und dann bin ich jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass mich so meine Familie ein bisschen aufgefangen hat und dazu gebracht hat, etwas, ich sage jetzt mal einfach, Vernünftiges zu machen und habe mich dann entschieden, ein Lehramtsstudium in Bochum an der Ruhr-Universität Bochum anzufangen und habe dann parallel sogar kurzzeitig in der Anfangszeit für 3 Monate gekellnert. Habe da gemerkt aber, dass das eigentlich nichts für mich ist, dass es einfach ein knochenharter Job ist und hatte dann glücklicherweise eine Anfrage von einem ehemaligen Trainer, der mich dann zum TV Jan Hiesfeld gelotst hat. Damals war das noch ein kleiner Verein in der Landesliga am Niederrhein. Hatten da aber großes Vor, sind dann aufgestiegen bis in die Oberliga Und dann habe ich zufälligerweise während des Studiums nochmal den Weg gefunden in die Regionalliga, bin zu Wattenscheid 09 gewechselt, habe da ein tolles Jahr gehabt, wo wir gegen den Abstieg gespielt haben, aber den Klassenerhalt geschaffen haben und habe es dann langsam austrudeln lassen beim TuS Haltern noch und anschließend so ein bisschen die Perspektive gewechselt, Trainerscheine gemacht und hier und da schon als Haupttrainer oder aber als Co-Trainer erste Erfahrungen schnuppern dürfen.
Mhm. Sebastian, um die Frage vielleicht weiterzugeben, als Lehrer, wie motiviert man einen 17-Jährigen, der einen Profivertrag hat und eigentlich weiß, hey, wenn jetzt nicht alles komplett schief läuft, dann werde ich jetzt erstmal die nächsten 10 Jahre Fußball spielen?
Ja, das ist unter Umständen gar nicht so einfach. Da spielen eben halt ganz viele Dinge so mit rein. Ich finde es auch gut, was der Kevin da gerade so beschrieben hat, dass die Familie da einfach im Background war und ihn da auch ein Stück weit unterstützt hat. Mhm. Das ist tatsächlich ganz entscheidend. Also wir als Lehrer, wir haben da eben halt auch nur begrenzte Möglichkeiten, wenn die Motivation, die eigene Motivation so nicht gegeben ist. Und ich habe so den Eindruck, dass das Elternhaus dann eine ganz gewaltige Rolle spielt.
Ja.
Das muss dann die entsprechende Bodenhaftung einfach vermitteln, muss dann auch nochmal erklären, ja, worauf es denn im Wesentlichen ankommt. Und ja, wir als Lehrer, wir können natürlich darauf hinweisen, müssen auch darauf hinweisen, dass dieser Plan B ganz, ganz entscheidend ist. Gar keine Frage. Und ich persönlich finde es eben halt auch ganz, ganz wichtig, dass man ja nicht nur auf dem Platz bestehen kann, sondern auch außerhalb des Platzes. Und da kann Schule natürlich eine Menge vermitteln. Und wenn man das den Jungs so dann in Gesprächen nahe bringt, dann kann das fruchten. Und in der Regel, ja, kommt das auch an.
Mhm. Ja, ich habe es auch so wahrgenommen.
Wenn es nicht ankommt.
Ja, gerne.
Wenn man nicht ankommt, dann muss man eben halt mit den Eltern sprechen. Dann muss man auch mal das Gespräch mit dem Verein suchen. Die haben ja dann auch nochmal Möglichkeiten, letzten Endes auf die Jugendlichen einzuwirken. Und alles in allem ist das dann in der Regel auch von Erfolg gekrönt.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich hatte auch das Gefühl, was Kevin gesagt hat, dass es sehr, sehr davon abhängig ist, wie stabil die Familienverhältnisse sind, wie stabil oder wie wichtig es auch der Familie ist, dass der Fokus nicht nur auf den Fußball gelegt wird. Hat der Fußballverein, wird er da seiner Rolle auch gerecht oder könnte der die Jugendlichen auch noch dementsprechend mehr fördern, einfach auch den Blick noch auf andere Themen zu schärfen? Kevin, wie weit könnte der, oder glaubst du, dass da der Fußballverein an sich, ich will jetzt gar nicht auch nur Schalke da benennen, aber hast du das Gefühl, dass die Fußballvereine da sich ihrer Rolle auch bewusst sind oder gäbe es da noch mehr Potenzial?
Ja, ich glaube, da müssen wir ganz ehrlich zu uns selbst sein. Der Verein möchte natürlich Fußballer ausbilden, von denen der Verein nachher auch profitieren kann. Wir jetzt haben Schalke als Kooperationspartner, arbeiten da sehr, sehr eng und sitzen regelmäßig zusammen und schauen uns die schulischen Leistungen an, hören dann gleichzeitig natürlich auch, wo der Weg vielleicht hingehen könnte im Sportlichen. Und da arbeiten wir schon eng zusammen und unterstützen die Jungs, aber gleichzeitig auch, am Ende dann zählt natürlich auch, ist der Spieler interessant für uns als Verein und dann irgendwann löst sich so die Bindung auch. Ich glaube, so wie du es gerade angesprochen hast, ob da noch mehr Potenzial vorhanden ist, das glaube ich schon, aber ist die Frage, wie man das am besten weiter ausschöpfen könnte.
Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, was da die Ad-hoc-Lösung ist. Mir ist einfach nur aufgefallen, sobald der Vertrag ausgelaufen ist, ist der Spieler dem Verein eigentlich relativ egal. Gar nicht böse gemeint, aber der Fokus liegt dann halt woanders. Man wird sich dann darauf fokussieren, wieder jemand anderen zu entwickeln. Das ist der Lauf der Dinge, aber natürlich für die Jugendspieler oft gar nicht so einfach. Und wenn dann, wie du schon gesagt hast, der familiäre Background nicht so gegeben ist, dann ist es natürlich recht schwer. Ich würde mit euch gerne auch nochmal über ein anderes Thema sprechen. Evans, da würde ich dich gerne zu Rate ziehen. Es gibt ja aktuell diese Debatte bezüglich dem Wettkampf im Jugendbereich. Wie nimmst du das wahr? Du sagst, du arbeitest mit den ganz jungen Spielern beziehungsweise in einem sehr jungen Alter. Findest du es gut, dass diese Liga-Vergleiche beziehungsweise dieser Wettkampf in einer gewissen Art und Weise auch abgeschaffen werden soll, um den Fokus auf andere Themen beziehungsweise auf andere Schwerpunkte zu legen?
Ja, also ich habe ganz am Anfang ganz klar gesagt, bin ich absolut gar kein Fan davon. Die Meinung hat sich jetzt so ein bisschen widerlegt, aber ja, es ist schwierig. Also ich glaube, gerade wenn ich auch bei uns im Grundschulbereich unterwegs bin oder in den Fünferjahrgängen, die wissen eigentlich schon immer, um was es geht und versuchen auch immer irgendwelche Vergleiche zu ziehen. Also sei es jetzt irgendwie im Jonglieren, ob der eine dreimal jongliert, der andere viermal jongliert, um einfach mal eine Zahl zu nennen. Es ist halt immer ein Vergleich und es ist halt immer ein Wettbewerb sowieso untereinander. Mal spielerisch, mal bewusst, mal unbewusst. Also diese Challenge an sich ist halt immer mit dabei und dementsprechend glaube ich, ist es ein sehr langer Prozess, der dann jetzt stattfinden wird. Und ich bin selber gespannt, ob dieser dann auch ja, so gut wie es geht, dann auch umgesetzt wird. Ich sehe aber halt da eine absolute Schwierigkeit, weil gerade halt auch, vielleicht auch aus Trainersicht, man da im Coaching ja auch schon manchmal anfängt. Also sei es darum, wer ist der Schnellste, der sich umgezogen hat, einfach nur mal als ein Beispiel dann reinzusetzen. Ich glaube, da fängt es ja dann auch schon an, dass wir als Trainer oder dann halt auch als Lehrkräfte dann auch ja, da schon anfangen müssen, das komplett umzuändern. Mhm.
Sebastian, hast du von der Debatte wahrscheinlich auch gehört. Was hast du da für eine Meinung zu? Vor allem, vielleicht kann man es auch ein bisschen aufs Schulische beziehen. Da wird ja auch immer auf die Leistung geachtet. Wäre das auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, okay, wir gucken jetzt auf ganz andere Sachen?
Also jetzt im schulischen Kontext. Ja, da könnte ich mir das durchaus an der einen oder anderen Stelle vorstellen. Ich finde, wir unterliegen da einem unheimlich großen Bewertungsdruck auch schon in den unteren Jahrgängen. Ja, da gehen dann manchmal so wesentliche Dinge, manchmal auch so, die geraten dann so ein Stück weit aus dem Fokus, meiner Meinung nach. Dass es aber natürlich ein Bewertungssystem gibt und ein Leistungsprinzip, das halte ich schon für richtig. Aber man kann damit sicherlich auch ja, ein bisschen später einsetzen. Also die meisten Arbeiten, zum Beispiel im Fach Deutsch, die schreibt man im fünften und sechsten Jahrgang. Und das werden dann eher weniger. Also das macht für mich jetzt nicht so furchtbar viel Sinn. Und im sportlichen Bereich, ja, finde ich das ehrlich gesagt schwierig, weil ich habe selber Kinder und ich stelle so fest, so Wettbewerb ist für die eigentlich Alltag, ne? Also das ist auch etwas, was denen unheimlich viel Freude bereitet. Ich meine, das, was letzten Endes dahinter steht, ist dann ja auch so die individuelle Förderung, die darüber ermöglicht wird, dass man letzten Endes diesen Wettbewerbsgedanken hinten anstellt. Ja, ist, glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert. Ich würde mich da im sportlichen Bereich jetzt gar nicht, würde ich da jetzt gar keine klare Meinung zu formulieren wollen. Im schulischen Kontext, finde ich, könnte man da im fünften und sechsten Jahrgang tatsächlich ein bisschen entspannter mit umgehen.
Kevin, auch eine Meinung dazu?
Ja, ich habe da auch eine klare Meinung zu. Ähnlich wie Evans das vorhin schon gesagt hat zu Beginn, habe ich auch das überhaupt gar nicht verstehen können. Habe es dann auch so ein bisschen relativieren können. Gleichzeitig aber auch, wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit, so früher als Jugendlicher, also da brauchten wir nur während eines Lehrgangs auf dem Zimmer sein. Wir haben uns einen kleinen Ball genommen und geguckt, wer schafft aus der Position den Eimer zu treffen oder wer nicht. Also diese Wettkämpfe, davon leben einfach Kinder, ne? Und damit schafft man auch einfach eine riesengroße Motivation. Und ich glaube, letztendlich, wenn wir Sportler nachher auch wieder überführen wollen in den Leistungssport, da wird ja auch wieder auf die Leistung geschaut. Und dann letztendlich muss man im Wettkampf bestehen. Und ja, ich halte es so ein bisschen für bedenklich, lange Zeit damit zu warten, diesen Druck rausnehmen und dann hat man vielleicht nachher noch viel mehr Druck, als wenn man nach und nach lernt, damit umzugehen.
Ich glaube auch, dass man sich überlegen muss, vor allem in NLZs, wie man die Trainer besser fördert oder wie das System aussieht, dass die aufsteigen können. Oft ist es ja so, umso besser du bist, umso höher sind deine Chancen, dass du auch als Trainer aufsteigst. Und deswegen ist es ja auch relativ nachvollziehbar, dass die Trainer eher versuchen, die beste Mannschaft auszustellen, um erfolgreich zu sein und die individuelle Förderung wahrscheinlich dann hinten ein bisschen ansteht. Ich glaube, Kevin, du bist Trainer. Evans, bei dir weiß ich es, du bist auch Trainer. Wie handhabt ihr das denn, wenn es um die Förderung von Talenten geht?
Ja, ich kümmere mich jetzt zurzeit um die Schulmannschaften bei uns an unserer Schule. Und Ja, da geht es letztendlich auch darum, wir haben so einen Wettbewerb Jung trainiert für Olympia. Wir versuchen uns als Schule durchzusetzen, dass wir die Besten in der Stadt werden, die Besten im Kreis, dann aber auch auf Regierungsbezirksebene und letztendlich dann auch NRW-Meister werden wollen, um dann im Bundesfinale uns in Berlin messen zu können mit den besten anderen Sieger aus den anderen Bundesländern. Mhm. Aber das, was du gerade ansprichst, Evans und ich arbeiten mittwochs zum Beispiel mit den jungen Talenten aus dem 5. Jahrgang. Da versucht man natürlich schon, weil wir da nicht so diesen Mannschaftsgedanken haben und am Wochenende den Erfolg haben müssen. Da schauen wir schon, dass wir wirklich individuell trainieren und da die Kinder im Bereich des Technischen, vielleicht im Ausdauerbereich, Beweglichkeit, Koordination, dass wir sie darin einfach schulen und da ja sehr vielseitig und breit aufstellen.
Bevor Evans kommt, ich glaube, dann kann ich euch noch gratulieren. Ihr habt irgendein großes Turnier gewonnen. Abi Cup 2024, habe ich das richtig, oder 23?
Ja, ganz, ganz frisch gebacken, letzten Samstag, genau. Da haben wir als Schule mit Fußballspielern aus dem Q2-Jahrgang, also aus dem Abiturjahrgang, haben wir den Abi-Cup gewonnen, sind die beste Schule in Deutschland geworden und haben 10.000 Euro für die Abiturkasse eingespielt. Und ich muss dazu sagen, wir haben das Ganze gemacht ohne Schalke-Talente, die U17, U19-Spieler, die jetzt gerade auch in der Q2 sind. Die durften nicht mitspielen, weil sie am Sonntag dann ein wichtiges Punktspiel gegen den SC Verl hatten, waren aber live vor Ort, haben das Ganze unterstützt. Wenn ich da sehe, so ein Luca Pottlech, der ja dem jetzt im Moment auch eine große Karriere vorausgesagt wird, der dann einfach da als Co-Moderator teilweise beim Turnier moderiert hat, das ist schon schön zu sehen. Und das war für uns als Schule natürlich eine ganz, ganz tolle Aktion, die so ein bisschen auch Wellen schlägt.
Dann auch nochmal herzlichen Glückwunsch hier aus Stuttgart.
Danke.
Evans, magst du noch was sagen zu der individuellen Förderung beziehungsweise diesem Leistungsgedanken?
Ja, also Kevin hat ja auch schon sehr vieles da erwähnt. Wir achten da gerade explizit auch im Jahrgang 5, dass wir, wenn wir das dann aufteilen, dass wir so gut es geht, die Jungen und Mädchen, die wir dann auch bei uns dann haben, vorzubereiten, die Defizite noch so ein bisschen zu minimieren, aber halt auch noch die Stärken dann weiterhin zu stärken und so gut es geht, dann auf unsere schulischen Wettbewerbe vorzubereiten, aber dann halt auch ein gutes Gefühl den Kindern mitzugeben, dann im Vereinstraining dann auch.
Klingt super spannend. Also es ist eine tolle Schule, an der ihr alle arbeitet. Und wenn ich mal die Möglichkeit habe, in die Gegend zu kommen, dann würde ich mir da gerne mal persönlich ein Bild von machen. Und vielleicht ist der Abi-Cup ja auch das nächste Mal in Stuttgart. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir gesprochen habt. Ihr wisst natürlich, ich hoffe, Evans hat euch vorbereitet, ihr müsst mir noch jeder ein Lied nennen für die Schnittstellenplatz Playlist. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Großes Schweigen.
Das war mir jetzt tatsächlich neu.
Ich habe alles weitergegeben.
Okay, aber wer gerade gesagt hat, neu, könnt ihr euch gerne auch aus den Fingern ziehen. Es gibt die Schnittstellenpass-Playlist, wo alle Gäste immer ein Lied nennen, was auf jeden Fall drauf muss. Und diese Playlist kommt bald in allen Kabinen in ganz Deutschland. So, Sebastian ist direkt mal hier aus dem Call rausgegangen.
An der Stelle hacke ich mich ein. Ich glaube, die Info habe ich nicht weitergeleitet an Sebastian. Da versuche ich ihm mal so ein bisschen Zeit noch zu verschaffen. ich würde Faruko und Peppers würde ich mit reinnehmen.
Kommt auf die Playlist. Vielen Dank. Du kannst vielleicht, außer Sebastian, dir fällt sofort was ein, kann Kevin vielleicht auch noch mal mitdenken, ob ihm noch ein zweiter Song einfällt.
Mhm. Can't Hold Us, finde ich immer ganz gut. Macklemore.
Kommt auch drauf. Sebastian, hast du noch eins oder sollen wir das stehen lassen?
Ja, ich bin ein bisschen oldschool. Ich würde Pearl Jam nehmen mit Alive.
Okay, kommt auch drauf. Und jetzt noch Evans, last but not least.
Alles wird gut von Bushido.
Alles wird gut von Bushido. Also die Playlist, die wird immer wilder und immer bunt gemixter. Freut mich auf jeden Fall. Also an euch wirklich nochmal ein großes Dankeschön. Es hat mir total Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und ich verlinke natürlich eure Schule auch in den Shownotes und alle Infos zu euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bis hoffentlich ganz bald mal.
Ja, vielen Dank. War sehr, sehr nett.
Vielen Dank.
dann euch allen zusammen noch einen schönen Abend. Und wenn ihr Fragen habt an Kevin, Evans oder Sebastian, schreibt mir gerne auf Instagram unter Schnittstellenpass oder auf Facebook und dann leite ich die Fragen gerne weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend.